Laberlümmel, der Corpo-Talk. Ein Podcast von Corpus für Corpus. Hörst dir rein.
Laura Maria Bannert, Paul Ehrenburg, schön, dass ihr wieder da seid.
Immer gerne.
Heute haben wir wieder eine Sendung, wir haben ein Thema gefunden, worüber wir sprechen wollen. Wir wollen so ein bisschen darüber quatschen, was Corpus außerhalb der Verbindungswelt macht. Und wir haben da ein paar schöne Themen gefunden und ein paar schöne Geschichten rausgekramt, die wir heute zum Besten geben. Erstmal schön, dass ihr wieder hier seid. Laura, ich spiele mal den Ball zu.
Außerhalb der Corpo-Welt ja in erster Linie arbeiten. Man braucht ja Geld auch, um das Ganze zu finanzieren. Ich habe da so ein bisschen so die A-Karte gezogen, würde ich mal sagen, weil ich habe mit einem dualen Studium angefangen. Das heißt, Vollzeit arbeiten, noch irgendwie studieren und eine Ausbildung zu machen und dann irgendwie noch aktiv sein, plus Freunde, Familie und alles drum und dran, was man noch so hat. Und quasi aktiv zu sein, in dieser Bubble zu sein, ist ja schon ein zeitintensives Hobby. Mhm. So Tag und Nacht einen irgendwie auch beschäftigt. Gesundheit.
Danke.
Paul ist ein bisschen erkältet.
Ja. Genau, also ja, wie man ja aus dem einen Reddit-Feed da auch mal, natürlich lese ich auch mal mit, immer schon diese Frage kam, was mache ich außerhalb der Corpo-Szene? Was kann ich jetzt teilweise beantworten auch? Also in erster Linie mache ich sehr viel ja in der Corpo-Bubble in meiner Freizeit auch. Das liegt ja daran, dass wir hier den Podcast haben auch und dass wir auch auf Instagram ja die Videos produzieren, um auch den Podcast so ein bisschen nach vorne zu pushen. Aber tatsächlich, wenn ich mal nicht in der Corpo-Bubble unterwegs bin, dann gehe ich ganz gerne mal ins Theater, in die Oper oder tatsächlich pflanze mich auf meine Couch, mache mir irgendeinen schönen netten Heiden an und lese dabei ein gutes Buch.
Mal ehrlich, in wie vielen Verbindungen hängt die Organisation an einer Person? Der Senior geht und plötzlich weiß keiner mehr, wo was liegt. Vorlagen verschwunden, Kontaktdaten veraltet. Der Nachfolger fängt bei Null an. Das muss nicht sein. Gaudiam ist ein Intranet, das speziell für Verbindungen gebaut wurde. Mitgliederdaten mit Ämtern, Dokumente, Veranstaltungen, Keilarbeit, alles unter einem Dach und unabhängig davon, wer gerade im Amt ist. Kein Zusammensuchen, kein Hinterhertelefonieren, kein Neuerfinden des Rades bei jedem Wechsel. Für die Aktiven, aber auch für die alten Herren. Das Team dahinter besteht selbst aus Corps-Studenten und entlastet Verbindungen seit über 9 Jahren. Über 150 Bünde aus Deutschland, Österreich und Schweiz und deren 30.000 Mitgliedern nutzen es bereits, von jungen Damenverbindungen bis zu den großen Corps und CVern. Schaut auf gaudiam.de und in den Shownotes vorbei und zieht's euch Ryan.
Ah, tatsächlich bin ich ein großer Fan von Marineromanen, gerade in Richtung so Hornblower, C.S. Forrester, Lord Ramage oder auch die Reihe von Henry Duval habe ich jetzt gelesen, aber auch die Adam Bolito und Richard Bolito Romane. Also ich habe mal durchgerechnet, damit habe ich letztes Januar angefangen und habe dann jetzt bis zu Januar diesen Jahres hatte ich dann insgesamt 80 Bücher aus diesem Genre durch, was ganz lustig war, weil ich dann immer dachte, wenn man an maritime Romane denkt, dann denkt man an C.S. Forrester und die Hornblower Bücher, die Hornblower Filme. Und dann habe ich mal rechts und links geguckt und habe dann gemerkt, oh geil, da gibt es noch mehr. Dann habe ich angefangen, diese Bücher zu verschlingen. Und ansonsten natürlich bin ich auch mal so privat unterwegs. Das heißt, wenn ich unterwegs bin, dann gehe ich auch mal gerne irgendwo auf ein Weinfest oder gehe auch mal, das war ich letzte Woche, in der wunderbaren Ausstellung Munis Küstenlandschaften in Frankfurt. Aber ich mache auch recht viel mit Freunden, die nicht aktiv sind. Und das ist ein Ding, was ich mir aus meiner Zeit immer erhalten habe, weil ich es effektiv auch wichtig finde. Man sollte auch einen parallelen Freundeskreis haben, der vielleicht auch mal mit aufs Haus kommt, aber auch mal was mit den Jungs macht, aber jetzt essentiell nicht aus Verbindungsstudenten besteht.
Also Freunde so außerhalb der Bubble zu haben, ist halt super wichtig, auch ein bisschen mal rauszukommen und auch andere Perspektiven so auf die Welt zu bekommen.
Ja, vor allem auch mal dieses ganz stumpfe, wir kennen das, wir gehen irgendwie mit Corpus weg oder gehen irgendwo hin und sind dann quasi auch wieder in irgendeiner Kneipe gelandet und dann läuft eigentlich auch immer nur alles wieder auf, wir trinken schneller raus und gucken mal, wie lange wir in der Kneipe bleiben können, bevor der Barkeeper uns rauswirft, weil wir nicht so gesittet trinken, wie er es dann doch möchte. Ganz anders halt, wenn ich dann auch mal mit Lenny oder mit anderen unterwegs bin, dann geht's halt auch einfach mal in Ur-Berliner Kneipen und dann gibt's halt auch mal ein Billardspiel oder auch mal 1, 2, 12, 30 Bierchen, die dann an dem Abend weggehen. Aber es soll auch, wie gesagt, auch einfach mal entspannt, da quasi mal nicht über Verbindungen zu reden, nicht über was passiert in deinem Bund gerade, was ist da schiefgelaufen, wie viele Aktive hast du. So diese Standard-Shit-Talk-Gespräche würde ich sie fast schon nennen. Einfach mal wegzuhaben und mal was zu machen mit Leuten, die halt Verbindungen kennen, aber mit dir unterwegs sind, einfach nur, weil sie halt einen möglichen Abend haben möchten.
Ich finde diese Gespräche, wenn man irgendwie unterwegs ist, dieses, ja, wie läuft's aktuell, wie viele Füchse habt ihr, bisschen eintönig. Also ich freue mich, wenn ich irgendwo ADH hinkomme und auch so über Gott und die Welt philosophieren kann, wenn das mal so durchmischt ist und nicht immer so dasselbe Thema, weil dann ist man am Abend bei drei Bünden und redet dreimal so dasselbe.
Und am schlimmsten finde ich...
Warum trinkt ihr denn nicht?
Das auch. Aber dann hat man so diese Fragen so, ja, und wie läuft's bei Ihnen? Wie ist so die aktuelle Lage? Und dann hat man meistens immer noch so einen jungen alten Herrn am Tresen. Und dann hat man manchmal so den Vibe so, so der Opa erzählt vom Krieg. aber anstatt so irgendwie so was du mitnehmen kannst so und dich, was sich auch irgendwie so weiterbildet oder inspirierend ist, ist es meistens irgendwie so, ja, also damals, da waren die Füchse so und so. Also auch immer irgendwie mit einem Korpo-Kontext verbunden.
Früher war alles besser.
Ja, sagen Sie, ist ja meistens tatsächlich
oder
so.
Vor Corona damals, da war es noch ganz anders.
Da war die Welt auch besser.
Ja, Opa.
Damals, da waren die Füchse noch brauchbar.
Nein, ja. Komm, bitte nicht so ein Ball.
Damals vor dem Krieg, ja. aber jedenfalls, was immer nervt, also ich, was immer nervt, ist halt diese Frage, die man immer wieder hört. Und zwar dieses, wie läuft's im Studium? Da denke ich mir halt jedes Mal so, ich habe dir vor 3 Wochen gesagt, dass wie es läuft. Ich habe dir vor 3 Wochen gesagt, wie es läuft. Ich habe dir vor 2 Wochen gesagt, wie es läuft. Das ist dicht so an dem Level dran, wenn die Eltern anrufen und dann so fragen so, ja, wann bist du denn fertig und so weiter. Und du dann sagst so, ja, Mama, ich habe dir vor 2 Wochen gesagt, dass ich die und die Klausur schreibe und die ist dann und dann. Und
ich möchte den Studiengang schon wieder wechseln.
Ich kann das alles nicht mehr.
Jung, arm, verschuldet, kein Geld und Student so ein bisschen.
Ist das der Titel deiner neuen Serie auf Sat.1, wo du die Hauptrolle hast?
Eher RTL 2.
Jung und verzweifelt, so
in Duisburg.
Nee. Der Vorteil ist ja, also als dualer Student verdient man ja nicht schlecht. Mhm. Das ist so, glaube ich, so mit einer der Vorteile, die man hat.
Das war jetzt so der Mikrofon-Drop, oder?
Nein, aber also so Geldprobleme hat man dann eher weniger.
Du weißt ja, der Unterschied zwischen einem Obdachlosen und zu Studenten ist, dass bei dem einen die Eltern stolz drauf sind.
Ja, man ist so ein bisschen, also man zieht sich so den ganzen Tag rein und ist so halb so am Studieren, aber irgendwie nicht. Wohnt dann noch so ADH und die Eltern sind irgendwie stolz auf einen. Also das ist so eine Paradox.
Ja, aber da sind wir ja auch wiederum bei diesem Paradoxon. Bei dem einen sind die Eltern stolz auf einen und dann kommt man so als unbedarfter Bub vom Land in den meisten Fällen in die Großstadt. Und dann kommt da auch erstmal die essentielle Frage, warum laufen alle in Bootsschuhen rum?
Nirgendwo sind Boote.
Also ich muss sagen, als ich mir das erste Paar Bootsschuhe gekauft habe, die kamen an und mein Papa so, boah, was sind das für hässliche Schuhe? Und ich musste dem dann erstmal erklären, ja, das trägt heutzutage jeder.
Boah, Papa, nein. Das ist ein Lebensstil und dein Lebensgefühl.
Ja, ich muss es mir immer anhören. Deswegen auf Familienfeier trage ich die nicht so. Manchmal auf der Arbeit, aber... Sonst eher so im Privaten.
Ja, und dann kam ja nur der Ralle-Pulli dazu und dann war man plötzlich komplett
assoziiert. Paul, wie spricht man das richtig aus? Die Marke?
Ralph Lauren. Ralph Lauren, ja.
Nee, Ralle war schon vorher.
Immer gerade Pöbelralle.
Zum Wohl.
Ah, Pöbelralle, da muss ich wieder an einen alten Herrn von uns denken. Ja, aber genau, wenn man sich jetzt mal hier so umguckt, dann haben wir ja tatsächlich auch so das Klischee von Verbindungskleidung gerade an. Neben mir Laura mit ihren Timbys, Stoffbuntfaltenhose und
ich und, komme von der Hemd. Arbeit.
Ja, und gegenüber halt der liebe JP, nicht Baxter, aber JP, mit seinem Ralle-Hemd, Ralle-Cap und Pullover, genau wie du über die Schultern geworfen.
Hast du doch auch, aber...
Was liegst du hier meine Kleidung?
Ich wollte dich zu Ende reden lassen und dich dann auch beschreiben. Also wenn du uns schon so bildlich beschreibst, dann müssen die Zuschauer
von oben wissen, herab.
Ich bin nie von oben herab, ich bin zu klein dafür.
Also ihr müsst euch vorstellen, Paul sitzt hier mit einer grünen Käppi vom Ralph Lauren Café und auch mit einem Pulli über die Schultern, pinkes Hemd, so pink, oder? Und Jeans, also so ein bisschen Klassiker.
Es ist Rosé.
Sorry, Rosé.
Danke.
Er hat keine Timbis an, er hat Sneaker an.
Das ist echt schlimm.
Ich gehe mit der Mode.
Ich hätte den Paul fast nicht ins Haus gelassen.
Richtiger Street-Look.
Ich habe ihn auch gefragt, hast du überhaupt Abitur?
Ja, sogar Berliner Abitur.
Das ist ja noch schlimmer als NRW-Abitur, was wir beide haben.
Ich weiß. Ja. Trotzdem hat es irgendwie gereicht.
Warst du eigentlich auch auf der Rüdli-Schule?
Nee, auf einer Privatschule.
War sie katholisch?
Nein. Ich wurde erst katholisch im Studium.
Okay.
Ja, aber diese Marken sind ja hier ziemlich gut vertreten. Und da muss man ja auch mal Butter bei die Füße sagen. Das ist alles nicht billig, oder?
Nee. Ist teuer.
Vintage regelt.
Vintage regelt.
Also nein, also ich habe so ein kleines Hobby, wenn ich was sehe. Was
kauf ich's.
Nein. Ich habe sowas, wenn ich das sehe, bin ich so, oh cool. Und dann schaue ich erstmal so auf Vintage, Kleinanzeigen, Momog, Selfie und was es da heutzutage noch alles gibt und schaue, ob ich das irgendwie günstiger bekomme. Und meistens hat man Glück, vor allem auf Vintage wird so viel verkauft, was vergessen wurde zurückzuschicken. Und dann denke ich mir, ist ja Neuware,
ja.
Ich spare da noch eine Menge Geld, wieso nicht?
Ja, anders mache ich es ja auch nicht. Also wenn ich überlege, was ich alles an Markenkleidung mir dann doch geholt habe, weil man dann der Meinung war, die anderen tragen es, da muss man vielleicht ein bisschen mal mitgehen.
Ihr sucht perfekt sitzende Maßanzüge, Maßhemden oder elegante Damenbekleidung? Dann schaut bei Kowe die Maßschneider vorbei. Mit 18 Filialen deutschlandweit, von Hamburg bis München, und besonders stark in NRW bietet Kowe Maßarbeit auf höchstem Niveau. Dazu gibt es handgefertigte Schuhe, edle Gentleman-Accessoires und exklusive Nischendüfte. Alle Infos und Terminbuchungen findet ihr über die Links in den Shownotes. Kowe. Tradition trifft Eleganz. Und jetzt zurück zum Talk.
Also ich bin relativ zeitnah nach meiner Probezeit von zu Hause weggezogen.
Ja gut, ich habe das ja zum Studium gemacht, nach Fulda gezogen, bin auch geplant, also A, weil ein guter Freund von mir, der Roman, nach Frankfurt gegangen ist und dann auch mir meint, ich habe meine Bewerbung ja mit ihm zusammen geschrieben, auch für die Unis. Das war ein legendärer Abend, an den Roman sich auch bestimmt noch erinnert. Es war sehr viel Alkohol im Fluss drin und wir haben zig Bewerbungen rausgeschickt und fertig gemacht, weil er schon angefangen hatte und dann sind wir dann auf Fulda, meinte er so, ja komm, musst dich in Fulda bewerben, weil ich bin ja in Frankfurt und dann können wir wenigstens ein bisschen was zusammen noch machen und ich kann dich ein bisschen an der Hand nehmen, lieber Roman, no homo. Und hat dann irgendwie, Fulda hat mich dann angenommen gehabt, dann bin ich nach Fulda gegangen, auch mit Plan, weil halt einfach es so weit weg war von zu Hause, dass ich halt nicht nach Hause renne, wenn ich kein Geld mehr habe, wenn ich keine dreckige Wäsche habe, wenn ich nichts im Kühlschrank habe. Weil viele mich auch gefragt haben, warum bist du nicht in Berlin geblieben? So, andere ziehen nach Berlin und ich ziehe aus Berlin weg zum Studium. Das war halt der Grund, weil ich genau wusste, wenn ich jetzt zum Beispiel kein Geld mehr habe oder wenn ich einen Kühlschrank wie eben habe, dann würde ich halt zu meinen Eltern gehen. Und ich weiß auch, die würden mir das zahlen. Und dafür war für mich dann einfach die Lösung, gut, ich kriege halt so und so viel Geld von meinen Eltern, bin in der Stadt, die zahlen meine Wohnung, mit dem Rest muss ich klarkommen. Und wenn ich nichts mehr habe, dann muss ich halt entweder gucken, dass ich haushalte oder dann gibt es halt am Monatsende halt nur Pesto und Nudeln. Und dadurch habe ich halt die Selbstständigkeit auch gelernt. Deswegen finde ich es essentiell und auch wichtig. Das sage ich auch immer jungen Mitgliedern bei uns, auch einfach aus dem Grund raus, zieht von zu Hause weg. Oder wenn ihr in der Stadt, sei es jetzt Fulda oder auch Frankfurt, geboren seid und dort auch euer Leben verbracht habt, geht weg. Ihr werdet sonst nicht selbstständig und lernt einfach nicht auf eigenen Füßen zu stehen. Das lernt man durch, auf gut Deutsch, auf die Fresse fliegen.
Ja, aber das gehört ja dazu. Ja.
Ja, das sind alles Erfahrungen, die man macht. Aus Erfahrungen wächst man so.
Das ist wie mit den Küken, die bei den Vögeln aus dem Nest gestoßen werden. Die einen überleben und die anderen fliegen.
Die Flügge werden hier.
Ja, die einen gehen unten drauf und werden von Seerobben gefressen und die anderen fliegen dann.
Ja, aber lass uns nochmal auf den Punkt Freundeskreis zurückkommen. Ja. Und zwar, wie viele nicht kooperierte Freunde habt ihr?
Ich würde mal so schätzen, so 10, Aber
so viele.
Nicht mehr so viel Kontakt. Also klar, so aus der Schulzeit, man schreibt sich so ab und zu, aber man ist mittlerweile komplett verteilt wegen Studium oder Ausbildung.
Also ich würde jetzt mal überlegen, also muss wirklich überlegen, weil ich halt auch über Partei und auch über, also über die Partei habe ich einige Freunde. Das wären auch so 5, 6, 7, 8. Also außerhalb habe ich vielleicht 12 nicht kooperierte Freunde, wobei ich aber auch sagen muss, dass ich die halt sehr, sehr selten sehe, dadurch, dass man halt sehr viel Verbindung auch macht und die halt auch in Berlin sind bei mir und wirklich wirklich gute Freunde hat man halt irgendwie auf einem gewissen Punkt, auf dem wir nachher auch nochmal zu sprechen kommen wollten, dieses Wichtige außerhalb was zu haben. Mhm. Wirklich gute Freunde habe ich tatsächlich hauptsächlich in meinen Bünden oder halt über Freundschaftsbund oder was auch immer. Also es war jetzt vor kurzem auch wieder, da hatte ich mit einem guten Freund von mir, Ritter, mal gequatscht. Und da haben wir auch mal wieder gesprochen und dann ist es auch rausgekommen, so ja, so, wir haben auch Freunde außerhalb generell. Aber so wirklich gute Freundschaften ist uns da aufgefallen in dem Gespräch. Die findet man dann irgendwie in der Verbindung. Weil man halt aufeinander sitzt, weil man halt auch nicht aufeinander wegkommt. Und weil man halt auch in so einen Pool geworfen wird, der gleichen politischen Einstellung, derselben Humoristik teilweise, selben Musikgeschmack teilweise. Und halt dieses berühmte, auch kleidungstechnische, Gleiches gesellt sich halt gleich mit, gerne mit Gleichem. Mhm. Und von den außerhalb der Verbindung Freunden bei mir, da ist eine, die hat in Göttingen dann Jura studiert. Und da kam dann auch dann danach raus, so ja, eine ihrer besten Freundinnen ist dann auch mit einem Corpo zusammen und sie hängt jetzt halt auch auf Corpo-Häusern rum. Als Begleitung. Mhm. Bei Partys oder so. Und dann merkst du auch mal wieder, wie weit das Corpo-Wesen eigentlich auch wieder gestreut ist. Also ich weiß jetzt von 1, 2 Leuten aus meiner Schul-, Abi etc. Zeit, die auch aktiv geworden sind, da weiß ich allerdings nicht genau wo. Also falls ihr das hört, meldet euch gerne mal bei mir. Ansonsten hat dabei jeder irgendwas mit Verbindungen mitbekommen, auf einer Party gewesen und so weiter.
Also ich hatte im Studium ungelogen einen nicht kooperierten Freund. Ich habe aber auch einen Großteil meines Freundeskreises in die Verbindung reingezogen. Also dementsprechend am Anfang ganz viele nicht kooperierte Freunde noch gehabt, aber ich habe denen das sehr gut verkauft und die sind dann auch größtenteils aktiv geworden. Und ich muss aber auch sagen, so mit der Sozialisierung, die man als Corpo halt durchläuft, also in meiner aktiven Zeit, als ich aktiver Bursch war, man hat mit mir auch nicht normal reden können. Das ging auch einfach nicht. Und das war halt immer auch so auf Partys. Wenn ich bei dem einen Freund war, der nicht aktiv geworden ist und der mit seinen ganzen anderen Muggelfreunden, die ich teilweise noch...
Muggel auf eins.
Oder was ich auch gut finde, ist Nomad, also so dieses New Yorker-Slang für Muggel.
Du bist sehr ein fantastisches Tierwesen. Ja.
Ich bin ein riesen Harry Potter-Fan.
Welches Haus?
Slytherin.
Willkommen im Club.
Ich bin Ravenclaw. Wir passen alle zusammen.
Stimmt, also Slytherin hast ja Ravenclaw nicht.
Nee,
ja.
Gute Freunde untereinander. Ja. Nein, aber da war das halt immer so, wenn die Partys halt da waren, man konnte sich aber auch nicht normal verhalten. Man hat irgendwie immer versucht, irgendwie das Ganze auf Bierjungen und sonst wie zu leiten.
Mhm.
Und
guck
das
mal, wie schnell ich ein Bier trinken kann.
Genau, so ganz harmlos. Ja. Am Ende hast du dann geschafft, 4, 5 Jungs genauso zu motivieren, als wärst du auf irgendeinem Verbindungshaus. Aber es war halt nicht das Gleiche. Nur weil die Jungs keine Corpus waren.
Das habe ich jetzt tatsächlich durch einen dummen Zufall auf einer WG-Party bei mir in Bremen. Ich wohne ja jetzt in der WG. Also auch schon länger, aber das ist ein anderes Thema. Da war dann halt so eine so WG-Party im obersten Stockwerk. Ganz geil, weil man Blick über Bremen hatte da mit so ein bisschen Rooftop-Feeling. Aber dann stehe ich da drin und kommt so, war irgendwie so Latina-Party-mäßig. Also es kommt halt davon, weil ein Latino eingezogen ist und immer wie es so ist. Man kennt es ja auch von Verbindungen. Hat man einen Latino, hat man viele Latinos.
Das ist überhaupt gar nicht generalisierend.
Ja, aber das ist.
Also, ich habe die Erfahrung noch nicht gemacht, nein. Aber ist okay.
Also, ich habe das bei Frankfurter Bünden mitbekommen: hast du da einen Latino im Bund, hast du plötzlich eine ganze Bubble an Latinos um dich, weil die gefühlt untereinander sich auch.
Es gibt ganze Bünde, die noch Südamerikaner versuchen zu keilen.
Ja, Latino Franconia Frankfurt zum Beispiel. Entschuldigung, Möno Franconia Frankfurt.
Ja, aber auch in Ecken, zum Beispiel CVs, die eine starke protestantische Umgebung haben, die ziehen dann halt vor allem die südamerikanischen Studenten. Dann hast du dann.
Ja, dann waren wir da oben drin. Taucht hinter mir einer auf und so wirklich Muggelparty.
Okay. Also,
nichts mit Corpo, nix. Ich da oben ein bisschen Knotentanz, ein bisschen Tango getanzt.
Aber Alkohol gab's schon.
Alkohol gab's schon. Okay.
Hast du denn noch getrunken?
Da habe ich noch getrunken, ja.
Und das war vor diesem Januar.
Das war vor dem Januar, ja. Und wir hatten oben dann so ein bisschen halt getanzt auch. Und von hinten kommt da so eine Hand auf meinen Rücken. Ey, du bist doch Ehrenburg. Nämlich so um, so, what the fuck? Weil in der Szene, also nicht in der Szene, aber in der Gruppe da, also bin ich Paul, da bin ich nicht Ehrenburg. Und ja, hier, chilenische Burschenschaft. Ich drehe mich halt so um, so, what the fuck machst du hier? So, ja, hier, der Gastgeber und so weiter, Kumpel von einem Kumpel, und weil Latinos untereinander sich alle kennen, hat er gemeint, Party, ich soll vorbeikommen. Und dann waren wir hier. Und dann
hat er dann mehr Ränke getanzt.
Dann stand er halt hinter mir und meinte so, ja, lass mal ein schnelles saufen. So, warum nicht? Und das, so klein ist so die Corpo-Welt auch, wie da steht plötzlich jemand von der chilenischen Burschenschaft hinter mir. Auf einer Muggelparty.
Das ist lustig mit dem Chilen, weil der einzige Freund von mir, der nicht korporiert war, der hat einen Bruder und der war in Texas im Auslandsjahr in der 11. Und da hat er auch einen Chilenen kennengelernt. Und dieser Chilene ist später auch Buchse geworden. Und dann bin ich dem auch in der Corpo-Welt wieder über den Weg gelaufen, nachdem der halt bei meinen Kumpels da gewohnt hat.
Jetzt müssen wir kurz den Aluhut aufsetzen. Die Chilenen unterwandern das Verbindungswesen.
Ach Quatsch. Ich habe auch zwei Bundesbrüder, die Chilenen sind. Die sind auch gut drauf. Zumindest ein Band und der andere richtige Chilene.
Naja. Nee, soll ja jeder mitmachen, der Spaß hat bei Verbindung. Das ist ja.
Der Klaus gewesen aus Südamerika.
Klaus.
Klaus, ja. Guter Junge.
Auf so vielen unterschiedlichen Ebenen gerade verstörend.
Aber die Party war noch gut, oder?
Ist die Party war gut, ja.
Aber danach ging es erst richtig los, weil du hast so einen Verbündeten gefunden.
Ja. Das ist der Klassiker. Du hast dann jemanden Verbündeten gefunden, dann fragen dich andere, was habt ihr da gerade gemacht, und dann wollen es alle anderen auch machen, und am Ende wurde weniger getanzt und mehr gepresst, ja.
Klingt nach einer guten Party.
Es war auch eine gute Party, weil am Tag danach haben die Nachbarn sich beschwert, dass die Straße voller Scherben war.
Also ich dachte, die beschweren sich wegen dem Lärm, aber...
Nein, wir haben anscheinend noch vom Balkon runtergetrümmert.
Anscheinend? Also...
Naja, ich erinnere mich ja nicht mehr an so viel.
Ja, okay. Das sind dann immer die besten Partys, wenn die Erinnerungen langsam verschwinden.
Aber wir haben es uns zusammen weggekehrt, und dann war der Nachbar auch zufrieden. Respekt. Der meinte nur beim nächsten Mal, sagt mir vorher Bescheid, ihr habt mein Auto nicht erwischt, aber da steht er normalerweise.
Aber das Trümmern in der Öffentlichkeit, das kommt nie gut an. Ich hatte einmal die Situation, ein Kumpel von mir, der ist in der Band... Und die sind in Wuppertal aufgetreten, und der hat mir dann Karten halt geschenkt. Und hinterher waren wir dann Backstage mit der Band, und der war halt Corpo. Also haben wir Bierchen getrunken. Ja. So. Und dann aus Spaß haben wir gegen eine Steinmauer dann die Gläser geworfen. Und das haben dann die Teamkollegen mitbekommen, die Bandkollegen mitbekommen, und die waren dann sehr pikiert, dass wir das bitte sofort sein lassen und nicht mehr weitermachen. Und ich dachte, das sind halt so Rockstars. Ne?
Wo Fernseher denn aus dem Fenster im Hotelzimmer fliegt?
Aber ich glaube, Trümmern ist wirklich so eine Corpo-Sache. Ich glaube, das machen so normale Partymenschen jetzt nicht so.
Ja, im Großen und Ganzen ist es schon selten dämlich, sich einfach in den Raum zu stellen, seinen Glasbestand zu nehmen, diesen Glasbestand in diesen Raum, in dem man im Idealfall auch noch nicht richtig fegen kann, weil irgendwelche Sandsteinfliesen sind, mit irgendwelchen Einkerbungen den Raum komplett mit Scherben zu kleistern, und am nächsten Tag die Altherrenschaft zu fragen, ob man neue Gläser haben kann.
Also meistens macht man das ja, wenn die Dinger bestellt sind und man die alten loswerden muss.
Ja.
Ja, ich weiß auch nicht. Also übers Trümmern bin ich mittlerweile. Also
ich war mal bei einem Bund, da bei denen war das auch ganz schlimme Politik. Wenn du da getrümmert hast beim Bummel oder sonst wie, dann wurdest du sofort rausgeschmissen und Hausverbot. Und dann als Tageswunder, dann meinten die, hier, nimm. Bam, gegen die Ecke geworfen. Wir bringen neue Gläser, das machen wir heute den ganzen Abend. Dann haben wir wirklich am Ende so einen Scherbenhaufen gehabt, so von...
Polterabend
leider. Ja, so 40, 50 Zentimeter Höhe in der Ecke. Und die haben dann irgendwie hunderte von neuen Gläsern bekommen.
Das erinnert mich an einen Bundesbruder beim Neujahrsempfang bei uns, der gerne auf den Kaiser getrunken hat. Und die Regel ist ja, man trinkt ja aus dem Glas auf den Kaiser nur einmal. Und der hat dem Fuchs hinter der Theke dann gesagt, er hätte gerne alle drei Minuten ein neues Sektglas. Und der Fuchs hat erstmal gedacht, ja gut, nachfüllen. So, nö. Am Ende des Tages hat der Fuchs ziemlich schnell gemerkt, dass der alte Herr damit meinte, er möchte ein komplett neu gefülltes Sektglas haben. Und der Scherbenhaufen links neben ihm immer höher wurde, bis wir keine Sektgläser mehr auf dem Haus hatten.
Mhm.
Und er uns dann neue gespendet hat.
Aber du hast ja eben gesagt, mit dem Arbeiten gehen, weil du machst das ja auch dual. Wie ist das denn, wenn du mal so einen richtigen lustigen Abend hinter dir hast und du musst am nächsten Tag um 9 Uhr im Büro sein.
Meistens sogar noch früher.
Wie viele Ibos brauchst du?
Also ich muss sagen, ich hatte das einmal, da hatte ich auch sehr wenig Schlaf, also ich war echt kaputt. Aber dann sitze ich da mit meinen 2 Red Bulls, trinke meinen Kaffee und arbeite einfach alles ab. Es gibt ja auch so was Schönes wie Homeoffice. Ich versuche mir das dann meistens so zu legen, wenn ich weiß, okay, morgen ist ein Stammtisch, der ein bisschen länger geht, dass ich dann am Dienstag Homeoffice mache. Aber also ich hatte jetzt noch nie irgendwie, dass das irgendwie zu sehr aufgefallen ist. Also das ist halt das Gute daran.
Ja gut, ich war ja auch die Strategie, wer saufen kann, kann auch arbeiten.
Aber ich hatte das einmal, ich war auf Dienstreise in Erlangen. Und ganz klassisch, in Erlangen hast du ja entweder nur Studenten oder halt eben Siemensianer, wie man sie nennt. Und dann bin ich da lang gelaufen mit Barberjacke und Bootschuhe und man hat sich so angeguckt, dir kommen Leute auch entgegen mit Barberjacke und Bootschuhe, aber man traut sich nicht zu fragen, welcher Bund, so nach dem Motto. Aber ja, da merkt man das nochmal mehr, dass ja da nochmal verschiedene, auch auf der Arbeit, Leute gibt in der Bubble, aber niemand spricht das so wirklich aus.
Also ich meinte auch eher die Bewältigungsstrategie.
Achso, ja, viel Koffein, also wirklich viel Koffein, Durchhaltevermögen in der Hoffnung, genug Überstunden aufgebaut zu haben, dass man früher gehen kann und einfach durchhalten. Am besten plant man das so, wo es ein Tag ist, wo man vielleicht nur Termine hat, wo man einfach nur in Teams-Meetings sitzt und ja, zuhört.
Also ich habe da zum Beispiel mal Blutorangensaft dann mir am nächsten Morgen geholt auf dem Weg zur Arbeit. Und Matthias, damit halt so viele Elektrolyte da reinkommen wie möglich. Und ich hatte einmal die Situation, dass ich an dem Abend, glaube ich, bis 2.30 Uhr oder so in irgendeinem Keller dann halt war. Und am nächsten Tag bin ich dann einfach aufgestanden, habe die Klamotten wieder angezogen, die ich an dem Abend vorher anhatte. Und ich muss wohl mehrfach Bier verschüttet haben. Und es war dann so, es war morgens eiskalt und dann hat sich im Laufe der nächsten Stunden so 20, 25 Grad halt entwickelt, so von gefühlt 3-4 Grad morgens. Und dann wurde es so warm in dem Büro, dass ich meinen Pulli halt ausgezogen habe, den ich anhatte. Und dann irgendwann nach einer halben Stunde gucke ich so runter und ich habe so eine richtige Kösener Krawatte auf dem Hemd gehabt. Und dann musste ich dann in diesen dehydrierten Zustand nach so einer Nacht und den ganzen Begleiterscheinungen, die du hattest, und bei dieser Wärme wieder diesen Pulli anziehen, der auch aus Wolle war.
Oh, mm.
Das war heftig, aber dann am Ende war ich froh, dass ich das nur ein Studentenjob war und ich dann halt wieder um, weil ich nicht um 1 Uhr gehen konnte. Aber ja.
Kalte Duschen morgens.
Aber da bin ich überhaupt kein Freund von, tut mir leid.
Das funktioniert gar nicht.
Doch, bei mir schon irgendwie. Aber ich bin auch einmal in der Dusche ausgerutscht und dann hatte ich eine Gehirnerschütterung. Das kam nicht so gut an beim Arzt. Und ich war so, ja, ich war abends voll grillen. Ja, haben Sie Alkohol getrunken? Ja, so ein Aperol.
Du hast ja nicht die Größe des Aperols gesagt.
Ja, aber also... Ich weiß nicht, aber ich habe mit dem Arzt gevibed und er war so, ja, man kann sich's ja auch mal gut gehen lassen. Dann passiert sowas auch mal beim Duschen.
Oh Mann.
Bist du ausgerutscht oder bist du wenigstens durch die Duschwand durch?
Ich habe so eine Badedusche. Also es ist sowohl eine Badewanne als auch eine Dusche.
Also das Glück gehabt mit so einem Vorhang und nicht mit...
Nee, ich habe so eine Glaswand und bin voll dagegen geknallt.
Aber nicht durchgemarschiert, oder?
Nee.
Nein, gut, weil das habe ich auch schon erlebt, dass jemand durchmarschiert ist. Das soll sehr unangenehm sein.
Nee, das zum Glück nicht. Also war auch schlimmer, als wie es am Anfang war. Also ich war auch relativ schnell fit, aber ja, war jetzt nicht so schön im Hochsommer.
Gibt Angenehmeres.
Oh Mann. Lass uns noch mal ein bisschen was über die Sozialisierung sprechen. Wir hatten ja schon die Partysituation ja gerade besprochen, vor allem wenn man als Corpo dann auf so einer Zivilistenparty unterwegs ist, dass es da manchmal mal ein bisschen schwierig ist mit der Verträglichkeit. Aber wie war das denn so im restlichen Leben? Also mit der Sozialisierung, jetzt vor allem im Job oder halt mit den Kommilitonen, Familie vor allem, Familienfeste, wenn man vor allem das Gefühl hat, man ist jetzt olympischer Trinksportler.
Ich hatte das letztes Jahr bei der goldenen Hochzeit von meinen Großeltern. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber das sind Bönschgläser vom Bönsch in Bonn. Die haben so Raffungen, also man kann die so sehr gut halten. Und da gab es Kölschgläser und ich meinte dann richtig laut vor meiner Familie, ein bisschen zu laut, ja, Kölschgläser sind gut zum Pressen, aber Bönschgläser sind besser. Und ich habe auch Verwandtschaft, die so in der Nähe von Bonn wohnt. Und also dieser Seitenblick, ich werde es niemals vergessen. Ja.
Also hast du es denn vor deiner Familie hart reingestellt?
Ich hab's versucht, mit Oma, meinem Papa ihm zu erklären. Stell's hier rein.
Du hast deinem Vater versucht zu erklären, wie man schneller zieht.
Ja.
Bei der Festrede für die Oma und Opa. Danke für gegebenes Wort.
Nicht ohne zuvor. Nicht ohne Schmierung dazwischen.
Oma und Opa, das hier nennt man bei uns alte Schule.
ich trinke den Rest, den mir der Zufall im Glase ließ, auf das Wohl des Brautpaars.
Ja, aber super schwierig. Also, weil viele können in meiner Familie damit nichts anfangen. Also.
Ja gut, bei mir ist es so, meine Eltern haben sich damit abgefunden, würde ich sagen. Also wie ich ja auch rausgefunden habe, einer meiner Vorfahren war lustigerweise Gründungsbursch der Turnerschaft Germania Bonn.
Der Ehrenburgier.
Ja, er hat die Fresse mit einer Ehrenburgier da drüben. Im Übrigen, wenn ich den rausfinde, der diese scheiß Seite erstellt hat, der kann sich noch auf einen Namensrechtsstreit gefasst machen. Also meine Anwälte stehen in Wartestellung. Aber wie gesagt, Gründungsbursch der Germania Bonn tatsächlich. Und dann halt auch noch ein paar andere Verwandte, auch nochmal Chorstudenten gewesen. Ich dann der erste Bibelschmeißer auf gut Deutsch. Meine Eltern damit gar nichts zu tun gehabt und meine Großeltern dann auch nichts damit groß zu tun gehabt. Das kann man aber auch so erklären, dass die Großeltern halt im Zweiten Weltkrieg mehr oder weniger in Richtung Studium auch gegangen sind. Und die Eltern auch in so 70er, 80er Jahre mäßig in der Zeit studiert hatten. Und da auch einfach quasi nichts war, auch wenn sie halt Verbindungen so kannten von Partys auch in der Zeit. Mein Vater war sogar mal interessierter Spähfuchs irgendwo, das hat sich dann aber alles irgendwie nicht ergeben, weil als Bergbaustudent hat man in Berlin dann weniger Optionen und der Buhverein in Berlin war dann auch nichts für ihn irgendwie. Aber meine Mutter dann gesagt, kommt aus einer Bremer Arbeiterfamilie. Also mein Vater war, wenn ihr jetzt den Blick von JP sehen könntet, der ist emotional und geistig von mir enttäuscht. Und hebt jetzt die linke Faust zum internationalen Solidaritätsgruß. ich weiß gar nicht, wer von wem hier besser enttäuscht ist. Eisenbahnerfamilie. Und also ich weiß auch nicht, was mit JP heute los ist, aber die Meinung von ihm geht gerade immer weiter runter, umso tiefer meine Familiengeschichte kommt.
Macht noch Spaß.
Nee, aber jedenfalls Arbeiterfamilie mütterlicherseits und da war dann auch immer so natürlich die Sache so, ja, im Dritten Reich haben meine Urgroßeltern immer noch SPD gewählt, bis quasi die Sache so offensichtlich war, dass man das dann doch sein lassen musste, weil man so ein bisschen an seinem Leben hing. Und von da waren von der mütterlichen Seite aus so Verbindung, böse, macht man nicht, sind doch alles rechte Nazis und irgendwann hat sich dann irgendwie eingegroovt auf gut Deutsch. Meine Mutter ist damit mittlerweile vollkommen zufrieden, möchte ich jetzt nicht sagen, aber hat sich abgefunden. Mein Vater ist, dem ist das ziemlich egal. Aber ansonsten so in der Richtung, ansonsten Freundeskreis, wie vorhin angesprochen, kam es halt so rüber, ja, Verbindung. Ja, war ja irgendwie logisch, bist ja auch so ein bisschen Eigenbrötler immer gewesen. Und am Ende des Tages aufgenommen im sozialen Umfeld, würde ich sagen, ist das eigentlich so ganz normal aufgenommen, glaube ich. Kann man fast schon sagen, ähnlich wie bei dir. In die Richtung gehend, am Ende des Tages interessiert es dich eigentlich recht wenig.
Ja, ich komme halt aus einer Arbeiterfamilie, also vorher hat auch niemand studiert. Meine Familie kommt aus Polen. Also. Oh mein Gott. Was machst du da, Paul? Also ich habe es versucht, meinem Vater zu erklären und er war so, eine Sekte. Ich so, ja, da sind auch Personen XY drin und so sieht das in Duisburg aus. Habe das so ein bisschen versucht, bildlicher zu erklären und irgendwann habe ich dann das Kumor und die Fuchsenfibel als Buch geschenkt bekommen und dann war ich so, okay, ist angekommen, was genau ist.
Der Bernhard Grün war ja schon in dieser Sendung drin über diese Themen.
Ja.
Ich glaube, du meinst auch die Fuchsenstunde, oder?
Ja, heißt es Fuchs? Ja, dann
die
das.
Fuchsenstunde und kommentiert.
Kommo, ja. Die Bücher habe ich auch gehabt tatsächlich. Natürlich in meiner Fuchsenausbildung dann auch benutzt, ganz fleißig. Nein, habe ich natürlich irgendwie nicht. Ich habe mir jetzt alles ein bisschen so angeeignet, aber ja, wie gesagt, es ist halt den meisten Leuten ist das eigentlich ziemlich egal. Was ja auch vollkommen okay und gerechtfertigt ist, wenn du überlegst, in der heutigen Welt ist es eigentlich genau das, wo wir hinwollen, auch als Corpus. Dass es den Leuten eigentlich egal ist, ob du aktiv bist oder ob du nicht aktiv bist, weil jeder macht halt sein Ding.
Du meinst, dass es nicht so ein Ding sein sollte?
Ja, genau.
Ja, es kommt halt darauf an, was für ein Mensch du bist und nicht, was du so in deiner Freizeit an Hobbys hast.
Es sollte halt immer nicht der Elefant im Porzellanladen.
Ja. Ich hatte ein paar Freundinnen, die haben das gegoogelt. Also die kannten das so ein bisschen, weil während der Schulzeit war das schon ein bisschen so ein Thema. Mhm. Haben da ein bisschen mehr gegoogelt und ja, man findet ja immer wieder was, worüber man meckern kann. Das ist ja fast bei jeder Sache so. Aber dann leistet man Aufklärungsarbeit und dann nimmt man die auch ein paar Mal mit irgendwie zu einer Party oder so, die ADHS und dann...
Das finden die plötzlich ganz geil, oder?
Ja, also ich weiß, ich habe meinen Geburtstag ADH gefeiert und dann war so, ja, ist doch schön hier.
Das sind halt so diese alten herrschaftlichen Häuser meistens, die man nur von außen sieht,
ja,
und meistens
nicht reinkommt.
Ja gut, in Duisburg, ja, aber Duisburg ist ja auch die Verbindungsstadt Deutschlands.
Nein.
Das ist das, was quasi das Heidelberg vom Ruhrpott.
Ah, ich habe eine Freundin, die hat in Heidelberg studiert.
Deswegen mache ich auch meinen Doktor an der Duisburg Essen an der Uni.
Ja. Pendler-Uni halt. Ja, aber eine Freundin von mir studiert in Heidelberg oder hat da studiert. Also wir haben nicht mehr so viel Kontakt, aber sie hat mich irgendwann random angerufen abends und war so, ja, ich bin gerade hier auf so ein, das Haus sieht aus wie ein Schloss und ist in so einer von so einer Verbindung und hat mir davon erzählt, wie so der Vibe ist. Und ich war so, ja, was haben die denn für so Farben? Und
welche Kommongröße haben die?
Ja, irgendwie war das so eine Party und sie wurde da so mitgenommen und wollte mir das einfach mal erzählen, weil sie wusste, dass ich da so ein bisschen in dieser Bubble drin bin. Und ich war so, ja, wenn es Spaß gemacht hat, war es ja ein guter Abend.
Verbindungen stehen heute vor einer neuen Herausforderung. Nachwuchs, Außenwirkung, Identität, all das entscheidet sich längst auch online. Wer sich digital nicht zeigt, wird übersehen. Doch wie präsentiert man Tradition so, dass sie modern wirkt, ohne sich zu verbiegen? Corpo Content Lab gibt genau darauf die Antwort. Mit unseren Workshops, Social Media Keilen und der Content Creation Meisterklasse lernt ihr, eure Verbindung strategisch, authentisch und attraktiv zu zeigen. Für mehr Sichtbarkeit, neue Mitglieder und das gute Gefühl zu wissen, was man tut. Ein moderner und professioneller Auftritt schafft Vertrauen, nach innen wie nach außen und zeigt, dass eure Verbindung nicht in der Vergangenheit stehen bleibt, sondern Zukunft gestaltet. Wir vom Corpo Content Lab erstellen euch genau diesen Auftritt. Mit einer zeitgemäßen und zielgruppenorientierten Webseite, offiziellen E-Mail-Adressen, stilvollen Semesterprogrammen, Couleurkarten, Imagefilmen und viel mehr, damit jeder erkennt, eure Verbindung lebt und hat Zukunft. Vereinbart jetzt euren Demo-Call. Alle Infos findet ihr in den Shownotes.
Das ist aber genau der Punkt, der halt auch das Essentielle ist. Es soll ja Spaß machen am Ende. Und klar, wenn du es googelst oder wenn du irgendwas eingibst, wenn du jetzt Verbindungen eingibst oder was auch immer, dann kommen halt die Sachen, die sich verkaufen als erstes. Mhm. Und das sind halt irgendwelche Schlagzeilen, weil wieder irgendein unbedeutender Bund in irgendeiner doch leicht bedeutenden Stadt dann dummerweise wieder irgendwelche Mist gebaut hat und dann quasi es wieder heißt, alle Verbindungen wären so, weil jetzt... Verbindung XY in Verbindung statt XY wieder irgendwelche dummen Dinge gemacht hat.
Ja, definitiv. Aber ich meinte nochmal den Punkt auf Sozialisierung zurück. Also was ich auch schwierig fand, vor allem als man dann alter Herr geworden ist, dass man halt sich wieder auch so zurücksozialisieren muss.
Der Absprung.
Der Absprung ist halt so. Also ich hatte zum Beispiel die Situation, dass ich dann noch aus der aktiven Zeit dieses Knattern gewohnt war oder beziehungsweise immer diese flapsigen Sprüche bringen, immer einen lockeren Spruch auf den Lippen haben und alles mögliche, bis ich dann irgendwann gemerkt habe, so im Muggelumfeld, das kommt überhaupt nicht gut an und man das dann anfängt wieder runterzufahren und das hat es mich dann auch irgendwann für mich erklärt, warum so eine Sache, so ein Phänomen, was ich oft beobachtet habe, war so die krassesten Aktivitates, die so wirklich heftig knattern konnten und super wild drauf waren und dann hast du die jungen alten Herren von denen kennengelernt und das waren so super freundliche, höfliche Menschen, ne? Und du dich gefragt hast, wie kann das sein? Einmal so die Aktivitas und einmal dann die jungen alten Herren. Aber es ist halt so, wenn du halt aus diesem Verbindungsmilieu halt rauskommst und im Berufsleben unterwegs bist, wo kein Corpo ist oder beziehungsweise vielleicht der Bernd aus der Buchhaltung, vielleicht beim Minigolfer oder so.
Bernd aus der Buchhaltung.
Dann ist das halt so, dann kannst du auch mit deinem Vorgesetzten kannst du nicht so reden. Du kannst vor allem deine Arbeitskollegen nicht anknattern, wie du das mit deinen
Mitkorpus.
Also können kann man viel.
Es kommt darauf an, wie man es verkauft, finde ich.
Du weißt doch, können kommt von Kanne.
Ja. Chef auf. Paul.
Ja, aufs Spiel kommen.
Aber wir haben doch jetzt noch Pause 2026.
Kann auch alkoholfreie Kanne sein.
Ich habe keine alkoholfreie.
Ja, dann muss halt eine Wasserkanne.
Ach so. Also ich wusste vor der Corpo-Welt nicht, dass das so ein Ding ist. Ich dachte einfach so.
Kannen oder pöbeln?
Pöbeln. Ah. Ich dachte so, okay, das ist einfach Roboter-Schnauze so ein bisschen. Bis ich das dann mal irgendwann hatte auf einer Veranstaltung, wo jemand mir ein Kompliment gegeben hat und dann war ich so, so ist meine Persönlichkeit. Und ich bin halt so wirklich auch auf der Arbeit.
Ich bin einfach beleidigend.
Nein. Also doch schon ein bisschen. Ich sag meine Love Language ist Beleidigung.
Warum guckt ihr mich jetzt beide so an?
Weil ich verheiratet bin und mich zurückhalte, das ist dein freies Feld.
Danke.
Nein, unter Freundschaft, also keine Ahnung.
Alles gut, Freundschaft ist für mich vollkommen okay.
Aber ich habe das so auf der Arbeit, so wenn sich das so ergibt, dann drücke ich auch mal so den einen oder anderen Spruch und es gibt paar, ich finde das auch cool, eben so dieses Ruhrgebietler-Ding. Es gibt aber auch so ein paar Spießer, die man eben hat.
Es ist ja so viel, dass viele den Absprung nicht schaffen. Sieht man das aber auch bei alten Herren, die krampfhaft an ihrer Jugend festhalten wollen und dann quasi immer noch auf dem Haus rumhängen und immer noch mit den Aktiven.
Hilfst du mir gleich, meine Haare zu färben?
Ja, immer doch. auf dem Haus rumhängen. Da gab es ja vor kurzem dieses wunderbare Frittenbude-Comic mit dem alten Herrn, der dann da auf der Straße liegt und wo es dann so heißt, hol mal deinen Mann ab, der hat wieder gedacht, er kann mit den Aktiven mithalten. Also ich glaube, solche Dinge haben wir alle schon mal erlebt und da ist halt der Absprung die schwierige Sache. Und ich mache es halt mittlerweile bei meinen Verbindungen mittlerweile so, dass ich halt mich versuche, immer mehr aus dem aktiven Geschäft rauszuziehen. Das klappt bei meiner Urverbindung recht gut.
Den Exit aus dem Business?
Nein, einfach, dass die Jungen ran müssen, weil am Ende des Tages ist es so, die jungen Aktiven müssen ihre eigenen Fehler machen, die jungen Aktiven müssen ihre eigene Scheiße bauen.
Hast du einen Exit-Plan auf dem Konvent vorgelegt?
Ja, wir sehen uns auf den Cayman Islands, ja. Aber wirklich, die jungen Aktiven müssen halt auch mal ihre eigenen Sachen machen und da müssen halt dann auch mal die Älteren dann sagen, okay, wir sind beratend noch da, aber wir ziehen uns aus dem Tagesgeschäft, würden uns in der Businesswelt sagen, zurück. Das mache ich aber meiner Zweitverbindung bei Greifenstein mittlerweile immer weiter. In dem jetzt mein Leibsohn zum Beispiel das Seniorat übernommen hat. Ich habe ihm von Anfang an gesagt, ich stehe dann zur Verfügung, wenn du Hilfe brauchst, aber mach das Ding jetzt mal alleine. Und so sollte man es auch angehen, finde ich, dass man die Leute immer mehr Sachen alleine machen lässt.
Ja, aber diesen klassischen alten Herrn, der immer dabei ist, mehr aktiv als aktive, ich glaube, den hat man in jeder Verbindung. Also ich glaube, davon lebt das auch so ein bisschen und das ist ja auch so ein bisschen, was Verbindungen leben, diesen Generationsaustausch. Ja, ja. Und ich glaube, wenn man vereinzelt nicht solche Menschen hat, dann ist halt auch dieser Austausch und diese Connection zur AHA-Schaft auch einfach nicht gegeben.
Aber ich glaube, es kommt immer auch drauf an, inwiefern das jetzt dargestellt wird. Also sprich, dieser eine alte Herr, der jetzt wieder Knall bekommt, den Stammtisch, ist ja vollkommen legitim. Aber der alte Herr, der quasi nach der Arbeit immer noch mal auf ein Bier vorbeikommt, der gefühlt kein anderes Privatleben mehr hat, außer halt die Verbindung, ist halt auch für den aktiven Betrieb einfach anstrengend. Das muss man so sagen, weil die Aktiven gefühlt eine Überwachung dann auch kriegen und das sollen sie ja nicht machen. Sie sollen
das hemmt auch in der Entfaltung von der Aktivität, wenn du immer diesen einen alten Herrn hast, der jeden Tag nach der Arbeit dann direkt ADH kommt. Das habe ich auch schon alles erlebt. Ist nicht geil.
Nö. Weil, wie gesagt, man fühlt sich überwacht als Aktiver und das andere ist halt, die Hemmschwelle, dass man wirklich mal Mist baut, und das ist jetzt so, sag ich mal, so wie es ist, die Aktiven müssen Mist bauen, die Aktiven müssen auch Konventsärger mal kriegen, einfach weil es sie formt. Und das ist dann halt nicht so, weil man halt immer versucht, der ist jetzt da, wir müssen uns zurückhalten und so weiter. Und am Ende des Tages, habe ich auch schon alles erlebt, ist dann quasi irgendein Mist irgendwo außerhalb passiert und das war dann katastrophaler, als wenn es auf dem eigenen Haus passiert.
Ja, die gesunde Mischung macht es irgendwie. Ja.
Laura, was hast du für Hobbys neben der ganzen Geschichte?
Politik.
Was machst du denn?
Ich sitze im Ausschuss für Personal und Verwaltung, habe davor den Schulausschuss, also war im Schulausschuss davor, vor der letzten Kommunalwahl. Ja, habe da so ein bisschen mein Steckenpferd gefunden, eine zweite Leidenschaft so neben der Arbeit. Und irgendwie ist aber sehr witzig, weil es gibt auch immer so Parallelen zur Verbindungswelt. Also ich weiß auch nicht, dann hat man so eine Gruppe, wo ein paar andere drin sind, die auch aktiv sind, oder man merkt das auch auf Kongressen, wer da schon morgens um 11 Uhr ein Bier öffnet oder dann die Frage.
Wer beim Aufstehen, wenn er das Wort bekommen hat, sich das Sakko schließt, ne?
Ja, daran merkt man das auch. Also, oder halt auch eben an der typischen Kleidung. Also ich weiß nicht, irgendwie sieht man das ja dann trotzdem. Und sonst auch lesen, ich spiele Querflöte, aber dann auch Kommerzlieder, also irgendwie kann man das.
Hast du erst damals im Sommercamp gelernt?
Im Sommercamp?
Achso, gut. Das ist eine American Pie-Anspielung. Ich habe vergessen, dass ihr jetzt 10 Jahre jünger seid als ich.
Ich habe es auch nicht verstanden, aber ich habe die Vermutung, dass das irgendwas Versautes war.
Ja, das war damals so ein lustiger Insider-Witz. In meiner Jugend damals.
Also das Einzige, was ich von American Pie kenne, ist,
dass, also ich habe ja noch eine 1,9 bei mir.
Sifflers Mom halt.
Ja, und, genau.
Und halt, dass man keine keine Erdnussbutter-Sandwiches essen sollte.
Ja, die eine hier, die bei How I Met Your Mother mitgespielt hat, die Rothaarige, die war auch in den Lilly. Filmen drin. Lilly. Ja. Und die hatte immer diese, also die war immer so voll das Mauerblümchen in diesen Film rein und die hat dann immer erzählt, oh, damals im Ferienlager, wenn wir die Blockflöte gespielt haben, bla bla bla. Und dann am Anfang haben die Jungs gar nicht richtig zugehört, die haben sich mal weggedreht und am Ende also hören die dann zu und die hat so voll die versauten Sachen getan.
Du bist Vorsitzender oder Schatzmeister in einem Studentenwohnheim und plötzlich fühlt sich alles nur noch nach Finanzamt und Haftung an? Dann brauchst du Profis. Den Verband für Studentenwohnheime in Bonn. Partner von über 150 Studentenwohnheimen in ganz Deutschland seit über 72 Jahren. Rechtssicherheit, automatisierter Spendeneinzug, Musterverträge, Cloud-Zugriff, Haftungsdach und persönliche Beratung, alles inklusive. Für nur 450 Euro im Jahr plus 3,5% auf die Spendeneinnahmen. Alle Infos in den Shownotes und du hast den Kopf frei fürs Wesentliche.
Laura, trägst du eigentlich Brille?
Ja, ich habe meine Brille letztens beim Bummeln. Also, ich sag mal so, irgendjemand hat die angezogen und dann wurde die weitergegeben und ich bin eigentlich der festen Überzeugung. Das ist so ein offensive Side-Eye-Blick von mir. Ich bin der festen Überzeugung, dass die Brille nicht mehr mit nach Duisburg gekommen ist. Ja, ich habe eigentlich noch eine andere, die liegt irgendwo im Büro, ich vergesse die immer.
Sorry, der Lacher kam jetzt gerade, weil ich kurz mal aufs Handy geguckt hatte und Jan hat da also so Bilder von Laura und mir hochgeladen in der Story, wo wir uns beide gerade angucken. Und diese Bilder sind einfach nur so nach dem Motto.
Was labert der?
Und vor allem mein Blick zurück ist, was will sie von mir?
Was labert der?
Wo bin ich denn hier gelandet?
Im Corpotor Partykeller.
Geil. Ja. Dann lass uns mal jetzt zum letzten Thema heute Abend kommen. Wie unterscheidet sich das Leben von zu Hause in der WG von ADH? Also jetzt im Hinblick so mit dem Außenblick, über den heute schon gesprochen haben.
Also ich glaube tatsächlich, ein Punkt ist, den jeder fühlen wird. In Ruhe auf Toilette gehen.
Kein Stress.
Ich lasse das mal hier einfach mal so wirken. Unbehelligt von der Aussage von Laura gerade, aber einfach in Ruhe auf Toilette gehen, in dem Wissen. Niemand klingelt, niemand will was von einem. Ich glaube, das ist so, jeder, der vom Haus gezogen ist, fühlt das gerade.
Aber du bist auch gerade zum Beispiel auch in der WG und hast vorher ADH gewohnt. Ja. ADH ist ja technisch gesehen auch eine WG, aber es unterscheidet sich. Wo sind die Unterschiede, findest du?
Ich habe zwei Toiletten.
Es ist wirklich für dich nur so diese Toiletten.
Ja, ich habe gerade ein ganz großes Toilettenproblem. Nein, natürlich nicht. Nicht das Toilettending, auch das Toilettending. Aber in erster Linie, der Unterschied ist, es ist ruhiger. Es ist, die Küche ist deutlich sauberer und ordentlich. Und
ADH oder WG?
In der WG natürlich. Die Küchen auf dem Korpohaus sind Bio-Experimente.
Ist besser organisiert mit dem Plan? Oder?
Alles besser organisiert. Wir putzen einmal die Woche Und ADH ist halt so gefühlt ein Bio-Experiment mit ungewissen Ausgang für die Menschheitsgeschichte.
Was würdest du sagen, wo fliegen die Leute schneller, in der WG oder ADH?
Fliegen.
Ja, rausfliegen.
Eindeutig in der WG.
Ja?
Ja.
Also sollten wir uns eigentlich vieles von den WGs mehr abgucken.
Ja. Also wenn ich überlege, in der WG kriegst du halt auch mal vom Vermieter dann mal eine Abmahnung rein und so weiter, wenn es einmal dauernd unordentlich ist oder wenn es anfängt zu gammeln, zu stinken oder dann doch anfangen, irgendwelche Ungeziefer rumzurennen.
Lecker.
Das sind Dinge, die auf dem Korbhaus teilweise normal sind.
Ich sehe das immer nur bei ADH-Gourmet auf Instagram, bin so, ach, zum Glück habe ich meine eigenen vier Wände.
Wie gesagt, seitdem ich nicht mehr auf dem Haus wohne, bin ich komplett zufrieden damit, dass ich eine saubere Küche habe und wir zwei Badezimmer haben in der WG. Wohnen halt zu dritt, bedeutet, wir gehen uns so gut wie nicht aufeinander auf den Sack. Und das Gute ist, wenn man nichts von dem anderen möchte, ist die Tür zu. Und wenn man quasi der Meinung ist, ey, ich habe heute Abend noch Bock, irgendwie ein Bierchen, ein Weinchen oder Spieleabend, was auch immer, dann macht man einfach die Tür auf und dann wissen die anderen auch Bescheid, dass man irgendwie gerade neudeutsch social unterwegs ist.
Mhm. Ich kann dazu ja nicht wirklich viel sagen, aber ich bin tatsächlich öfters ADH als in meiner eigenen Wohnung. Dass ich sehr viel vom WG-Leben eigentlich mitbekomme, weil dann ist irgendwie spontan, komm, wir kochen zusammen, dann kommt noch der in die Küche, dann unterhält man sich. Also sehr viel auch spontan, was gelebt wird. Und dann so kleine, sagen wir mal, Küchenkonvente. Also dann wird nochmal über das gesprochen, was war. Also so einfach, dass das ohne Druck oder Stress aufkommt, was so die letzten Wochen so passiert ist, was vielleicht auch gut bei einer Veranstaltung lief. Zwar nicht wie so einen richtigen Konvent, aber quasi so der kleinere Austausch, den man so bei einem Stammtisch oder so nicht führen kann.
Ihr macht also Selbsthilfegruppen.
Ja, kann man auch so sagen, glaube ich. Nein, aber es ist so, da wird dann auch zum Beispiel gesprochen wie, ja, Küche aufräumen, Haus sauber halten. Da sollte man vielleicht mal wieder nachstreichen und so. Also kleinere Sachen, die man jetzt, also denke ich mal so auf einem Konvent oder so keinen Platz für hat.
Ihr habt für die Ordnung auf dem Haus, auf dem Konvent keinen Platz?
Ich bin bei den Konventen ja nicht dabei.
Also gut.
Aber das sind so spontane Sachen, die so auffallen.
Ja gut, das gibt es ja bei uns auch. Das nennt sich bei uns dann einberufener Burschenkonvent. Sogenannte Stehkonvente, Spontankonvente.
Ja, Stehkonvente kenne ich auch.
Also ich denke halt auch einfach, dass die Sozialdynamik auf dem Haus höher ist als einfach bei einer WG, weil dass du dann mit deinen WG-Partnern dann irgendwie den Abend verbringst, ist dann glaube ich auch eher seltener, weil die meistens auch zu unterschiedlich sind, die Leute. Und in der Verbindung hast du halt die Theke und die ist halt immer Magnet. Da treffen sich zwei, die bleiben dann länger, also sagen wir mal mit so einem gewissen Knackpunkt, dann kommen andere dazu und am Ende hast du dann wieder einen Thekenabend gehabt.
Ja, die Räumlichkeiten sind ja auch ganz anders. Also du hast da ja so ein komplettes Haus für dich so alleine quasi. ADH mit Garten, mit einem großen Wohnzimmer und in der WG hat man ja meistens eher so eine Wohnung, die man sich teilt.
Ja gut, bei mir in Bremen ist es jetzt aber auch so, dass wir quasi ein reines Männer-WG-Haus auch sind. Also wir haben drei Wohnungen da drin und da sind halt nur auch Männer drin. Und jede Wohnung hat quasi noch einen Balkon und wir haben halt noch den Garten unten, den Hof, um den ich mich ja kümmere. Und
bist du Gärtner geworden?
Ich habe tatsächlich angefangen mit Gärtnern, ja. Ich schäme mich nicht dessen. Lustigerweise waren tatsächlich auch alle anderen Mitbewohner bei mir in meiner WG Katholiken. Das ist auch in Bremen dann ein Novum. So kurzzeitig habe ich überlegt, so ja komm, machen wir einfach eine Verbindung aus dem ganzen Bums hier und dann haben wir es auch hinter uns. Nein, habe ich nicht gedacht, aber...
Aber schon.
Also die Bänder bestellt.
Also wenn du den Gedanken aussprichst, dann war der ja schon mindestens einmal da.
Nein, war er nicht. Ich gründe keine Verbindungen und ich habe auch nichts mit Ehrenburgiger zu tun.
Ein Kumpel von mir, der hat in Münster studiert, im Studentenwohnheim gewohnt und die hatten eine Theke. Und jedes Mal, wenn er das erzählt, sagt er so, ja, aber ich muss betonen, ich war nicht, also es war keine Studentenverbindung, die hatten ganz normal eine Theke, aber die haben auch so ein bisschen die Form von Gemeinschaft, wie man das auf Verbindungshäusern kennt, gelebt, eben durch diese Theke. Und ich glaube, wenn du so einen neutralen Treffpunkt hast, wo du dich eben als Wohngemeinschaft treffen kannst, ist es nochmal so eine ganz andere Dynamik, die man leben kann.
Wir vergessen immer, was die Theke dann auch am Ende des Tages für uns alle eigentlich auch ist. Also sprich, dieser Anker, dieser Austauschpunkt und am Ende des Tages auch der Punkt, wo ein Tag auch mal endet.
bis ein neuer anfängt und man die Theke eines anderen Hauses aufsucht.
Ja, lustig wird es nur, wenn
oder du auf der Theke da einschläft.
Und dann an einer anderen Theke aufwachen, ist dann auch lustig.
Das stimmt. Ja gut, dann lass uns jetzt mal zum Ende kommen. Paul, möchtest du noch was zum Abschied sagen?
Ach, zum Abschied? Mal überlegen. Ja, natürlich, geht mal wieder raus. Andere Theken sind auch schön. Geht mal wieder bummeln. Zieht's euch ordentlich rein und wir hören uns beim nächsten Mal wieder.
Ist das so mein Claim geklaut?
Ich dachte, ich soll das jetzt mal machen.
Das war das Wort zum Sonntag.
Ja, streng genommen zum Mittwoch.
Ah ja, stimmt.
Und du, Laura?
Ich kann mich da nur anschließen und ja, Theken in Kneipen können auch sehr schön sein.
Ich möchte noch zwei Dinge zum Schluss sagen. Das erste ist, wenn man junger Alter her ist und man sitzt an diesen Theken und man hat diese Thekengespräche, bau dein Gespräch so auf, dass der oder die junge Aktive ein Takeaway hat für den Abend. Und ihr da draußen geht mal wieder bummeln auf anderen Häusern, das ist auch schon. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.
Oh, der ist schlecht.